Ja, ich glaube an deinen Namen Jesus, ich glaube an Gott, den Vater. Unser Glaubensbekenntnis, da sind wir schon mitten im Thema, ist gut, dass wir das gesungen haben. Unser Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, denn uns geht es ja heute um die anderen Religionen. Was ist eigentlich mit den anderen Religionen? Also unser Thema heute lautet, Religionen alle gleichgültig? Und das ist ja manchmal so, dass irgendwie alles austauschbar, das ist ja alles gleichgültig mit den Religionen. Ist das so? Wir leben zum Teil ja gerne in Verallgemeinerungen. Zum Beispiel höre ich oft den Satz, Politiker sind doch alle gleich. Oder Ärzte, die sind doch alle gleich. Und da gibt es noch viele solche Sätze, Verallgemeinerungen. Und natürlich, es gibt Dinge, die sind bei allen Ärzten und bei allen Politikern gleich. Man wird solche Dinge finden. Trotzdem ist die Aussage, die sind doch alle gleich, komplett falsch, weil es auch gravierende Unterschiede gibt. Und das ist bei den Religionen genauso. Man wird Gemeinsamkeiten finden, Dinge, die in allen Religionen irgendwie sind. Und trotzdem sind nicht alle gleich, denn es gibt gravierende Unterschiede. Der entscheidende Punkt ist eigentlich der Blickwinkel oder der Blickpunkt. Heutzutage werden die Religionen überwiegend aus sozial- oder gesellschaftspolitischer Sichtweise betrachtet. Und da werden natürlich die Gemeinsamkeiten betont. Und die gibt's auch. Es ist ohne Probleme möglich, dass die verschiedensten Religionen friedlich und fruchtbringend nebeneinander in derselben Gesellschaft, in der Nachbarschaft leben. Und es ist gut, wenn wir diese Dinge betonen. Und es ist logisch, dass der politische, der gesellschaftspolitische Blick darauf den Fokus legt. Trotzdem gibt es aber auch Unterschiede unter den Religionen. Und das zeigt sich vor allem beim geistlichen Blick. Religionen waren nie nur und auch nie zuerst politische Faktoren oder politische Fragen, sondern geistliche Fragen. Religionen versuchen Antwort zu geben auf die ersten und letzten Fragen der Menschheit, nach dem Sinn, nach dem Wert. Religionen haben entsprechende Kulturen geprägt und da ist es nicht gerade respektvoll zu sagen, es war alles irgendwie gleich. Hier gibt es Diversität und es ist wichtig, dass man die wahrnimmt. Und es ist wichtig, dass man diese geistlichen Dinge auch den Religionen überlässt. Es ist wichtig, dass nicht die Politik letztlich versucht, diese letzten Fragen zu beantworten. Denn unsere Weltgeschichte hat eines mehr als deutlich gezeigt. Eben, dass Politik mit einem religiösen Anspruch vermischt oder Religion mit einem politischen Machtanspruch vermischt, das Katastrophalste ist, was den Menschen und unserer Welt geschehen kann. Darum hat Jesus hier schon immer eine starke Trennung vollzogen. Wir sehen im Neuen Testament, dass er sich immer entzogen hat, wenn sie ihn politisch zum Anführer oder König machen wollten. Er sagte auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Diener dafür kämpfen. Er sah eine Trennung zwischen Religion und Staat, wie es in unserem Land ist und in vielen Ländern in Europa. Darum geht es mir heute nicht um diesen politischen, gesellschaftspolitischen Blick, sondern um den geistlichen Blick. Wie beantworten die verschiedenen Religionen die letzten Fragen? Welche Voraussetzungen dazu haben sie? Und da sind wir schon beim entscheidenden Punkt und das ist die Methodik. Wie will ich da eigentlich vorgehen? Das habe ich mich echt lang gefragt, weil das in einem Vortrag so am Sonntagmorgen zu machen, alles andere als leicht ist. Also welche Methodik, wie wollen wir vorgehen? Und da möchte ich jetzt nicht theoretisch vorgehen, wie bei der vergleichenden Religionswissenschaft, sondern von zwei ganz praktischen Fragen. Die erste lautet, welche Religion beschreibt die Realität über den Menschen und die Welt? Hintergrund ist, dass jede Religion ein bestimmtes Menschenbild und auch ein bestimmtes Weltbild hat. Und da wir jeden Tag mit den Menschen umgehen und in dieser Welt leben, ist es recht einfach möglich, einfach mal zu überprüfen, ist das Menschenbild und das Weltbild, das die entsprechende Religion hat, eigentlich realistisch? Entspricht es der Realität oder entspricht es weniger der Realität? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, welche Religion bietet ausgehend davon einen realistischen Weg zum Ziel? Jede Religion hat eine Zielvorstellung. Im Buddhismus ist es das Nirvana, im Islam, im Koran das Paradies, in der Bibel, im Neuen Testament das ewige Leben im Reich Gottes. Und welche Religion hat jetzt den realistischsten Weg, wie man da hinkommt und wie das ist? Und zwar ausgehend von der ersten Frage, hat sie aber auch den Menschen und wie der Mensch und die Welt ist, realistisch wahrgenommen. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann das auch das andere, was sie über diese Welt hinaus sagen möchte, nur schwerlich stimmen. Denn die eine Realität muss ja zur anderen passen, denn es geht ja um mich, um uns Menschen in dieser Welt, in dieser Realität. Darum also die Methodik anhand von diesen zwei Fragen. Ich will mich konzentrieren auf Buddhismus, Islam, Koran und Christentum und Bibel. Da geht es mir nur um die Hauptpunkte, die Hauptschriften, die ganzen einzelnen Verästelungen, verschiedene christliche Konfessionen, verschiedene Spielarten vom Buddhismus, die verschiedenen Konfessionen im Islam. Das geht gar nicht alles, sondern es soll wirklich um die einen Hauptpunkte gehen, ausgehend von der Hauptschrift. Und so möchte ich heute mal einsteigen. Ich mache mal das Fenster zu, draußen ist plötzlich richtig laut. So, jetzt ist besser. Also wir steigen ein mit dem Buddhismus. Der Buddhismus. Und da auch nur die Hauptpunkte. Der Kern des Buddhismus sind die edlen Wahrheiten. Vier edle Wahrheiten, die so das Glaubensbekenntnis, die Grundlage ausmachen. Die erste Wahrheit ist die edle Wahrheit über das Leiden. Hier heißt es, das Leben im Daseinskreislauf ist leidvoll. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, Kummer, Lamentieren, Schmerz und Verzweiflung sind Leiden. Gesellschaft mit dem Ungeliebten ist Leiden. Das Gewünschte nicht zu bekommen ist Leiden. Also die erste Wahrheit, goldene Wahrheit, edle Wahrheit im Buddhismus ist, das Leben ist Leid und Leiden. Kann man auch hier nachlesen bei Wikipedia, ich habe es hier unten drin. Und von da aus kommt man auch zu anderen Artikel und Seiten. Erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit lautet, die edle Wahrheit über die Ursache des Leidens. Also warum ist das Leben Leiden? Und hier heißt es dann, dies ist die edle Wahrheit vom Ursprung von Leiden, das Verlangen, welches zu weiterem Werden, gemeint ist Leben oder Wiedergeburt, treibt, begleitet von Begierde und Erfreuen, genösse nun hier und nun dort, das heißt Verlangen nach Sinnesvergnügen, Verlangen nach Werden, Verlangen nach Nichtwerden. Also das Leiden ist immer da, weil das Leben nicht aufhört. Wiedergeburt, das ist das Denken im Buddhismus. Und so kommt ein leidvolles Leben, ein Leiden nach dem anderen. Der Grund, warum wir leiden, sind unsere Bedürfnisse, das menschliche Verlangen, die Leidenschaften, das Verlangen nach Sinnesvergnügen, nach Gier und dann auch wieder das Verlangen nach Nichtwerden, also aus diesem Kreislauf des Lebens auszubrechen, was aber nicht gut gelingt. Und das verursacht dann auch wieder Leiden. Das ist das Denken des Buddhismus. Die Leidenschaften des Menschen, seine Sinnesbegierden, sie verursachen Leiden und noch vieles drumherum. Zweiter Grundgedanke, zweite edle Wahrheit im Buddhismus. Dann folgt die dritte edle Wahrheit. Das ist die edle Wahrheit über die Beendigung des Leidens. Ist ja logisch, man will ja das Leiden beenden. Also es ist eine ganz logische Folge hier in dem Glaubensbekenntnissen des Buddhismus. Hier heißt es dann, durch das Erlöschen der Ursachen erlischt das Leiden. Das restlose Vergehen bzw. Enden, Abkehren, Abtreten, Aufgehen und Loslassen. Genau dieses Verlangens. Also es geht letztlich darum, zu verlöschen, leidenschaftslos zu werden und am Ende dann aus dem Kreislauf der Wiedergeburten des Lebens ausbrechen zu können und ins Nirvana einzugehen. Das Nirvana wird so beschrieben, wie wenn ein Tropfen ins Meer fällt. Man löst sich auf, man erlischt. Und so erlischt dann auch das Leiden. Und dieser unsägliche Kreislauf des Lebens, der immer nur Leiden bringt. Es geht also darum, letztlich leidenschaftslos, begierdenlos und in dem Sinn wunschlos zu werden. Denn unsere Begierden und Wünsche, die lösen ja dieses Leiden aus. Hintergrund ist auch, dass der Mensch keinen festen Wesenskern im Sinn von einem inner Identität oder Seele hat. Das gibt es im Buddhismus nicht, sondern nur eine Ansammlung von sich konstant verändernden physischen und psychischen Bestandteilen. Also so eine wirkliches Wir-Identität in dem Sinn gibt es im Buddhismus nicht. Wer davon ausgeht, der ist auf dem falschen Weg ausgehend vom Buddhismus und verursacht auch wieder Leiden, weil er dann ja verlangend ist und von Leidenschaften getrieben. So viel zur dritten Wahrheit. Wer näher und tiefer rein will, kann das hier über diesen Link unten dran machen. Und dann kommt die vierte edle Wahrheit. Das ist die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung zur Beendigung des Leidens. Also hier geht es nun konkret darum, wie kann man das Leiden beenden, wie kann man selbst so leidenschaftslos werden und praktisch jetzt schon in dieser Welt erlöschen und dadurch kein Leid und kein Leiden mehr verursachen. Man nennt den Pfad auch den achtfachen Pfad, weil er aus 8 Kernanweisungen besteht. Und die möchte ich einfach nur ein bisschen flott mit uns durchgehen, kann man ja später auch noch hier im Video in der Präsentation dann nachlesen. Die erste Regel, der erste Pfad ist die rechte Anschauung. Hier geht es darum, dass man die 4 edlen Wahrheiten, die ich gerade vorgestellt habe, als Wahrheiten annimmt, als Art Grundlage oder Glaubensbekenntnis. Das ist schon mal der erste Schritt, sonst geht das ja gar nicht. Dann geht es um die rechte Gesinnung. Die bedeutet kein Groll, keine Habgier zu haben, großzügige Gesinnung ohne jeglichen Hass. Also da geht es darum, dieses Verlangen, die Leidenschaften, ne, dass das eben wegkommt. Weil das verursacht ja das Leid und Leiden in dieser Welt und zwischenmenschlich. Dann geht es um rechtes Handeln. Also, Moment, bin ich jetzt hier eins? Rechte Gesinnung? Ah ja. Rechtes Reden kommt zuerst. Da geht's drum, die Lüge zu vermeiden, Verleumdung, Beleidigung, Geschwätz. Wie die Gedanken kann Reden heilsam sein, nützlich oder schädlich. Und ein Wort des guten Wandelns, heißt es, ist, wenn es zur rechten Zeit gesprochen wird, wenn es wahr ist, höflich ist und aus einer liebenvollen Gesinnung kommt. Also es geht drum auch um die Art, wie wir reden, wie wir kommunizieren. Und das ist ja wichtig, durchaus, findet man auch in der Bibel an sehr, sehr vielen Stellen. Dann geht es um das rechte Handeln, das wird vom Reden nochmal getrennt. Da geht es dann darum, nicht zu töten, nicht stehlen, keine Ausschweifungen nach Sinnlichem und Leben nach den Tugendregeln des Buddhismus. Die kann man dann auch mal nachschlagen, die wollte ich jetzt nicht auch noch extra zeigen. Dann geht es um den rechten Lebenswandel, das wird auch nochmal extra abgesetzt. Da geht es dann darum, kein Handel mit Waffen, kein Handel mit Lebewesen. Das bedeutet keine Tierzucht, kein Handel mit Fleisch, kein Handel mit Rauschmitteln oder Giften. Dann die nächste Anforderung ist das rechte Streben. Da geht es dann um Affekte wie Begierde, Hass, Zorn, Ablehnung und so weiter. Wenn man das wahrnimmt, dass das da ist oder Dinge wahrnimmt oder die einem begegnen, die das auslösen, dass man das dann kontrolliert und zügelt, dass man drüber steht. Leidenschaftslos, mit einem gewissen Abstand. Dann geht es um das rechtes Überdenken. Bewusstwerdung aller körperlichen Funktionen, den Atmen, Gehen, Stehen, Bewusstwerdung gegenüber allen Sinnesreizen, Affekten und Denkinhalten. Also es geht um die komplette Kontrolle, vollkommene Selbstkontrolle über alles bei sich, eben auf den Gedanken heraus zu erlöschen, leidenschaftslos, letztlich über den Dingen zu stehen. Und dann geht es um das rechte Sich-Versenken, da geht es um 4 Stufen der Meditation. Die habe ich jetzt hier auch nicht noch extra, weil das wird auch je nach buddhistischer Richtung ein bisschen verschieden gesehen. Wenn es interessiert, kann dann noch selber recherchieren. Soweit mal zum Buddhismus und jetzt kommen wir zu unseren Fragen zum Realitätscheck. Und hier möchte ich jetzt keine Antwort geben und sagen 1, 2, 3, sondern ich möchte einfach Fragen weitergeben, die ihr dann selber beantworten könnt, ausgehend von euch selbst. Die erste Frage: Entspricht das Menschen- und Weltbild des Buddhismus der Realität, deiner Realität, wie du sie wahrnimmst? Hat ein Mensch tatsächlich kein Selbst, Bewusstsein oder Identität? Ist das Dasein, das Leben, generell tatsächlich nur Leiden? Schaffen die menschlichen Leidenschaften generell Leid? Gäbe es kein Leid mehr, wenn der Mensch leidenschaftslos wäre? Ist Liebe keine Leidenschaft? Haben nicht oft gerade leidenschaftliche Menschen viel Gutes bewirkt? Leidenschaft kann auch negativ sein, wir wissen das. Aber kann sie nicht auch gut sein? Frag dich ausgehend von deiner Lebenserfahrung, wie du die Welt, die Menschen und dich selbst wahrnimmst. Und dann die zweite Frage, die auch hier zum Realitätscheck gehört: Beschreibt der Buddhismus einen realistischen Lösungsweg? Kann ein Mensch den achtfachen Pfad erfüllen? Kann man ihn im Alltag leben oder ausüben? Kann ein Buddhist wissen, dass er das Ziel, das Nirvana, erreicht? Nimm diese Fragen mit und klär das einfach mal für dich selbst ab. Dann kommen wir zum zweiten Punkt heute, der Islam. Hier möchte ich mich speziell auf den Koran und einige Gelehrte berufen, weil es im Islam ja auch verschiedene Ausprägungen gibt, Sunniten, Schiiten, Sufis, also andere Richtungen und Strömungen, wie im christlichen Glauben auch verschiedene Konfessionen, darum hier auch nur die Hauptpunkte. Islam, da steht das Herz im Mittelpunkt, also das Innere des Menschen. Wie gerade beim Buddhismus auch und wie wir gleich sehen werden, auch bei der Bibel, beim Christentum, da ist auch das Innere des Menschen. Die Haltung, die Einstellung, die ist tatsächlich entscheidend. Und so habe ich hier mal ein Zitat aus der Überlieferung der Hadith. Hier heißt es: Seid achtsam, im Körper des Menschen befindet sich ein Fleischklumpen. Wenn dieser Teil des Körpers gut ist, ist der ganze Körper gut. Wenn er schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Gewiss, dies ist das Herz. Jo, also, wenn deine innere Haltung nicht stimmt, wenn sie schlecht ist, negativ, dann handelst du irgendwann auch so. Ist es positiv, dein Inneres, dein Herz, dann handelst du anders. Also das Herz, das Innere, das Wesen ist entscheidend. Am Ende entscheide dann eine Waage im sogenannten jüngsten Gericht. Und da geht es dann auch wieder klar um das Herz, das ist das Zentrum des Menschen. Dort heißt es dann in Sure 7, Vers 8 und 9: Dann werden wir ihnen wahrlich ihre Taten aufzählen mit Wissen, denn wir waren niemals abwesend. Gott ist immer da, er sieht alles. Und das Wägen an jenem Tage wird wahrhaftig sein. Deren Waagschale dann schwer ist, die werden Erfolg haben. Deren Waagschale aber leicht ist, das sind jene, die ihre Seelen zugrunde gerichtet haben, weil sie sich vergingen gegen unsere Zeichen. Also am Ende wird eine Waage entscheiden. Und nach der islamischen Überlieferung, nach der Hadith, wird auf einer Seite in Form von einer Papierrolle das Glaubensbekenntnis, das Islam, liegen. Und auf der anderen Seite wird in einer Papierrolle alles aufgeschrieben sein an Sünden und Fehlverhalten, was der Mensch jemals tat. Und dann muss trotzdem das Glaubensbekenntnis schwerer wiegen als der Katalog der Taten der Menschen. So stellt man sich das dann vor. Dazu kommt noch aber eine Schwierigkeit, und die hat wieder mit dem Herz zu tun. Wir haben ja gerade gesehen, dass das wichtig und ausschlaggebend ist. Und zwar, dass Gott eben alles gesehen und gehört hat. Das sehen wir schon hier. Wir waren niemals abwesend. Das wird aber auch noch an anderen Stellen betont. Zum Beispiel hier in Sure 2, 284. Da heißt es: Gott hört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt, Gott wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wem er will, und straft, wen er will, und Gott hat zu allem Macht. Also vor Gott ist alles sichtbar. Er war nie abwesend, haben wir gerade gesehen. Und so sieht er natürlich ja auch, was im Herzen des Menschen ist. Er sieht ja auch sein Denken, die Gedanken. Denn das, was in uns ist, das wird ja zur Tat. Das haben wir ja gerade gesehen in der muslimischen, also in der islamischen Überlieferung, im Hadith. Da wurde das gerade beschrieben. Wenn aber Gott auch die Gedanken sieht und wertet, dann wird es ganz schön schwierig, auf der Waage zu bestehen. Vielleicht sogar unmöglich. Und das ist eine Problematik im Islam, in der islamischen Theologie. Und da gibt es jetzt verschiedene Antworten. Die überwiegende ist eine gewisse Trennung zwischen dem Inneren zu sehen. Das Innere ist nicht immer gleich das, was auch entscheidend ist. Und da möchte ich mal einen Gelehrten zitieren von einer Website. Da heißt es, das, was man in sich hat, ist nicht gleichzusetzen mit den Gedanken, die uns kommen. Also das Innere ist nicht gleichzusetzen mit den Gedanken, die man dann auch hat. Also hier wird irgendwie eine Trennung gesehen, angenommen. Man hat in sich den Iman, den Unglauben, die Liebe, den Hass, die Gutgläubigkeit, Dinge, die unser Leben lenken, die schlechten Gedanken und Gefühle, die uns heimsuchen, sind die Einflüsterung des Teufels. Manchmal kommen uns Gedanken, wegen denen wir uns fragen, ob wir nun zu Ungläubigen geworden sind. Die haben aber dann nichts mit dem eigentlichen und wahren Inneren des Menschen zu tun. Die sind dann auch nicht ausschlaggebend, sondern diese Gedanken kann man dann nicht gleichsetzen mit dem, was man in sich hat. Also da wird eine Trennung gesehen. Denn sonst wird es ja echt schwierig, auf der Waage vor Allah zu bestehen. Das wird dann auch noch deutlicher ausgeführt. Da man sich gegen die Einflüsterung des Teufels nicht wehren kann, ist man für diese auch nicht verantwortlich. Also es gibt einen Teil, den man in sich hat, im Inneren, im Wesen, im Herzen, für den ist man letztlich nicht verantwortlich. Obwohl der wahrscheinlich auch zu Taten wird. So ist das ja beim Menschen, dass unser Denken, unsere Gesinnung auch zur Tat wird. Hier wird eine Trennung gesehen. Da wird dann auch noch eine Koransure erwähnt. Gott erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und weil man nun das Innere trennt, nicht alles, was in einem in den Gedanken ist, ist entscheidend und führt auch zur Tat. Weil man das so trennt, kann man dann auch auf der Waage bestehen, wenn man die Grundpfeiler des Islam praktiziert, islamische Glaubensbekenntnis ausspricht, Pflichtgebet am Tag 5-mal, Almosen geben, Fasten im Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Und dazu kommen natürlich noch unzählige andere Gebote. Man muss ja jede Lebenssituation nach dem Koran und der Überlieferung gestalten können. Darum sind islamische Gelehrte oder Theologen oft auch so eine Art Juristen und entscheiden aufgrund von islamischem Recht, erteilen eine sogenannte Fatwa. Also das nur so ganz kurz, grob angerissen. Ich habe im Link unten noch ein paar, in der Videobeschreibung unten noch ein paar Links. Da könnt ihr auch noch drauf. Eins ist laut eine Doktorarbeit und das andere eine kleine Broschüre, die auch diese Frage klärt. Wie ist das jetzt mit dem Menschen, mit der Sünde und seinem Inneren? Denn das ist wirklich nicht so ganz, ganz klar. Aber man braucht halt diese Trennung, ansonsten wird das ganz, ganz schwer oder nahezu unmöglich vor Gott auf der Waage zu bestehen. Und so kommen wir auch hier zum Realitätscheck. Nimm das einfach mal von dir aus deiner Wahrnehmung wahr, wie du dich selbst siehst, die Menschen siehst und die Welt siehst. Entspricht das Mensch- und Weltbild des Koran, Islam, der Realität? Also entspricht es der Realität, das Denken des Menschen getrennt von seinem Inneren und Handeln zu sehen? Entspricht das der Realität, auch der Wissenschaft, Verhaltensforschung? Beginnt das Handeln nicht im Inneren, der Gesinnung und im Denken? Ist es realistisch anzunehmen, dass Allah als Schöpfer diesen Zusammenhang von Denken und Handeln nicht sieht? Ist es realistisch anzunehmen, dass Allah nicht wichtig ist, was die Menschen über ihn und seine Gebote denken, wenn er das doch sieht? Realitätscheck. Wie nimmst du dich selbst wahr, die Welt wahr? Wie nimmst du dich wahr, dein Denken, deine innere Einstellung und dein Handeln? Kann man da eine Trennung sehen? Und dann die zweite Frage. Beschreibt der Koran Islam einen realistischen Lösungsweg? Bietet der Koran einen realistischen, sicheren Weg zum Ziel? Kann man die ganzen Anforderungen, die gestellt werden, im Alltag erfüllen? Kann ein Muslim wissen, dass er ins Paradies darf? Wie sicher realistisch ist dieser Weg? Nimm die Fragen einfach mit und klär sie für dich. So kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt, Bibel, Christentum. Und da möchte ich gar nicht mehr so viel sagen, denn das haben wir in den letzten Wochen bei jeder Einheit von Let God ja einen wichtigen Punkt behandelt. Auch hier ist das Herz entscheidend. Also es ist interessant, ja? Im Buddhismus geht es stark um das Innere, selbstlos zu werden, zu erlöschen, leidenschaftslos zu werden. Im Islam ist auch das Herz, das Innere sehr, sehr, sehr wichtig, darf aber letztlich dann doch nicht so entscheiden auf der Waage. Und auch in der Bibel ist das so. Jesus direkt hier spricht das Herz an. Er sagt, aber das fuhr er fort, was aus den Menschen herauskommt, was aus ihm selbst herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Also auch für Jesus ist das Herz entscheidend, aber er sieht einen direkten, untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Inneren, dem Denken, der Identität, der Gesinnung, eben dem Herz und dem Verhalten und Reden. Er sieht hier keine Trennung. Das ist für ihn eins. Das wird auch noch an anderen Stellen deutlich. Er sagt zum Beispiel hier in Matthäus, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also was dich innerlich bewegt und umtreibt, davon redest du und quatschst du. Ne? Was in dir ist, dringt nach außen. Und er setzt auch voraus, dass das Handeln direkt mit dem Denken zu tun hat. Er sagt hier, ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Also wer eine Frau mal so hinterher guckt und so und denkt, oh, das wäre auch mal eine gute Partie, da ist für Jesus schon eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und Jesus sieht eben das Herz. Gott sieht das Herz. Jeden Gedanken. Er hat den Menschen geschaffen. Und darum setzt er schon an dieser Stelle an und sieht hier keine Trennung. Dann wird es aber echt schwierig, ne, vor ihm zu bestehen, ist ja klar. Und darum setzt Gott und Jesus an der Stelle an und wird hier von sich aus aktiv. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, an verschiedenen Stellen jetzt in den letzten Einheiten von Let God. Ich möchte hier nur eine Bibelstelle nennen, da heißt es, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Im Alten Testament haben die Menschen die 10 Gebote übergeben bekommen, auf Steintafeln, ne, schwere Gebote, ne, da kannst du einen mit erschlagen hier. Ne, und er sagt, nee. Ich muss das anders machen. Ich lege es ins Herz des Menschen. Ich pflanze meine Gebote in sein Herz, in seine Identität, sein Wesen, sein Denken, damit er von innen raus grundsätzlich neu und anders wird. Gott sieht und handelt von sich aus, weil er merkt, wir schaffen es von uns aus nicht, seine Gebote zu halten. Das geht dann so weit, dass vom Erbgut gesprochen wird, das haben wir hier im ersten Johannesbrief, dort heißt es, wer Gott zum Vater hat, der sündigt nicht fortwährend permanent, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt, das Erbgut Gottes, der Heilige Geist, der ja Gottes Gebote und somit seinen Willen in dir verankert. Deshalb kann ein solcher Mensch nicht fortwährend permanent in Sünde leben, ohne dass es ihn stört, sondern er versucht zu korrigieren, weil er anders ist, sein Herz ist anders. Das Ergebnis ist, dass die Sünde nicht mehr Normalfall, sondern mehr und mehr Ausnahmefall wird. Perfekt werden wir nicht werden in dieser Welt, aber es ist viel möglich. Das wird dann auch schön zusammengefasst in den nächsten Versen hier im ersten Johannesbrief, das möchte ich nur lesen, dort heißt es: Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wenn wir zu Jesus kommen, bei ihm bekennen, bei ihm beichten, wird er vergeben. Wenn wir behaupten, heißt es hier in Vers 10, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Wer Gott kennt, der weiß auch um seine eigene Sünde. Und dann, was heißt das jetzt praktisch? Das haben wir dann hier ab Kapitel 2, Vers 1. Dort heißt es, meine lieben Kinder, schön, ne, wie Apostel Johannes hier die Christen in den Gemeinden bezeichnet, die er anschreibt. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Natürlich, ist ja klar, sündig nicht, meint er hier. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Sollte doch Sünde sein, tritt Jesus für uns ein. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, um zu schlichten, um zu sühnen zwischen dir und Gott. Und wenn wir das bekennen, was hier in Vers 9 steht, Kapitel 1, Vers 9, wird er vergeben. Durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld erreicht, Entschuldigung, durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Also, es ist Sünde da. Wir versuchen aber nicht zu sündigen, das können wir, wenn wir ein anderes Herz bekommen haben. Und die Sünde, die dann noch da ist, können wir bekennen und Gott wird sie vergeben. Und das, was wir unbewusst getan haben, wird er auch vergeben. Denn durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Und so bekommen wir die sichere Zusage, dass wir ewiges Leben haben. 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit ihr euch Neue bewusst wird. Ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Wir haben es, weil die Erlösung nicht an mir liegt, an uns. Wir müssen sie nicht selbst erarbeiten, sondern Jesus hat sie für uns erbracht am Kreuz. Dabei hat er uns aber auch ein neues Herz geben wollen, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, damit wir von der Sünde frei sind. Das gehört auch dazu. Es gehört dazu, zur Gnade. Wir werden nicht begnadigt, und darum geht es ja hier, um Gnade. Das ist ein wichtiger Begriff in der Bibel. Wir werden nicht begnadigt, um einfach weiterhin in Sünde zu leben wie vorher. Und hier kommt oft berechtigte Kritik vom Buddhismus und auch vom Islam, von Muslimen. Habe ich schon oft Gespräche gehabt, die sagen, ah ja, deswegen lebt ihr Christen ja einfach auch so, wie ihr wollt, Sünde, achtet gar nicht mehr auf eure eigenen Gebote, weil euer Gott ja alles vergibt. Und da musste ich erklären, nee, so ist das eigentlich nicht, aber so werden wir zum Teil wahrgenommen. Das ist die Gefahr bei der guten Nachricht von Jesus, bei der Gnade Gottes, dass man daraus eine billige Gnade, eine Schleuderware macht, die Sünde rechtfertigt. Aber das tut sie nicht. Sie möchte dich vor Gott rechtfertigen und gerecht machen, damit du immer mehr frei von der Sünde leben kannst. Also hier dürfen wir uns ruhig was vom Buddhismus und vom Islam sagen lassen. Wie ernst nehmen wir eigentlich Gottes Gebote, obwohl wir begnadigt sind? Man kann das eine nicht vom anderen trennen. So, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringen kann, dann haben wir bei den Religionen eigentlich immer dasselbe Prinzip. Wir haben ein hohes Ziel, ewiges Ziel, Erlösung, Nirvana. Da unten bin ich als Mensch und dazwischen ist eine Kontrollinstanz. Im Islam die Waage. Im Buddhismus das Nirvana selbst oder die Regelungen oder das höhere Weltgewissen im Hinduismus. Und der Mensch muss jetzt immer gucken, wie komme ich denn da drum rum? Wie kann ich den Anforderungen entsprechen? Der Kontrollinstanz, um mein Ziel zu erreichen. Und hier zeigt das Neue Testament, gute Nachricht von Jesus, ein ganz anderes Prinzip. Hier kam das Ziel Jesus zu uns, er wurde Mensch, er kam in unsere Welt. Er hat für uns gesühnt. Er hat alles getan, was nötig ist. Er hat diese Kontrollinstanz praktisch aufgelöst. Und so haben wir freien Zugang zu Gott, zur Ewigkeit. Das ist ein etwas anderes Prinzip. Der Hintergrund ist die Liebe Gottes. Ein liebender Gott, der sich nach Beziehung mit dir sehnt. Realitätscheck. Entspricht das Mensch- und Weltbild der Bibel der Realität? Entspricht es der Realität, dass das Denken, die Gesinnung, das Handeln bestimmt? Entspricht es der Realität, dass eine Verhaltensveränderung immer auch ein Umdenken voraussetzt? Entspricht es der Realität, dass wir nicht fähig sind, Gottes Gebote umfassend und dauerhaft einzuhalten? Ist das so? Wenn ja, dann braucht es diese Erlösung durch Jesus. Frag dich das, wie du dich selbst wahrnimmst, die Menschen und die Welt wahrnimmst. Frag dich, was am meisten deiner Realität entspricht. Zweite Frage, beschreibt die Bibel einen realistischen Lösungsweg? Bietet die Erlösung durch Jesus einen realistischen Weg zum Ziel, zum ewigen Leben? Sind die Anforderungen, die gestellt werden, im normalen Alltag zu erfüllen? Da hat man extra eine Einheit bei Ledgard dazu, die nannte sich alltagstauglich. Wenn du sie nicht gesehen hast, gehört hast, kannst du sie einfach nachgucken, nachhören. YouTube oder unsere Podcasts. Und die letzte Frage, kann ein Christ wissen, dass er ewiges Leben hat? Wie ist das? Kannst du glauben, dass Gott dich liebt? Dass er dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich hergab? Kannst du glauben, dass Jesus dich so sehr liebte, dass er für dich ans Kreuz ging? Das ist die entscheidende Frage. Wir sind in der glücklichen Position. Das ist ja unser Untertitel von Ledgard, der Kern des Glücks, dass die Bibel sagt, dass Gott uns liebt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Aus Liebe kam er, um zu erlösen. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, heißt es hier, sondern um sie zu retten. Jo, wenn wir uns selbst nicht erlösen können, müssen wir gerettet werden. Wer sich an den Sohn Gottes hält, Vers 18, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat, weil er die größte Liebeserklärung, die Frage, willst du mit mir den Bund für die Ewigkeit schließen, ausgeschlagen hat. Jesus liebt dich, Gott liebt dich. Aber wenn das nur von einer Seite kommt, ist das schwierig. Was ist deine Antwort? Religionen, alle gleichgültig. Sie sind gleich, weil sie alle das Gute wollen und weil dadurch ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Sie sind gleich, weil sie die letzten Fragen der Menschheit beantworten wollen. Aber die Voraussetzungen und die Wege dahin sind grundsätzlich verschieden. Herzlichen Dank für die Zeit, für deine Teilnahme in Ledgard. Ich wünsche dir Gottes Segen, gerade jetzt auch beim Realitätscheck.